Ja, hallo, guten Morgen alle zusammen, die ich noch nicht begrüßt habe. Ja, Heide oder Christ, so ist die heutige Botschaft betitelt. Zunächst möchte ich diese zwei Begriffe versuchen kurz zu definieren. Aber auch das Wort Gnade, weil das heute häufiger fallen wird. Gnade bedeutet Erbarmen, Hilfe, Schutz, Huld, Gunst. Sie ist die Macht, die mit unserer Dickköpfigkeit fertig wird. Gottes Gnade ist der Beweis seiner Liebe, indem er sich zu uns herablässt, uns hilft, uns Barmherzigkeit zu uns Sündern zeigt. Also die Geste, wenn ein Pantomime das machen würde, würde quasi diese sein, die Gott zu uns macht. Denn er hat Mitleid mit uns, er hat Verständnis mit uns, er fühlt mit uns und er behandelt uns milde. Aber er behandelt uns nicht so gut, weil er seine Gerechtigkeit nicht mehr so ernst nimmt und unsere Übertretung einfach übersieht, diese große, tiefe, dunkle Kluft zwischen ihm und uns. Nein, er kann uns nur gnädig sein, Erbarmen mit uns haben, uns vergeben und helfen, uns Kraft schenken, weil er selbst in Jesus Christus alle Schuld mit seinem Blut bezahlt hat. Jedes Hindernis beseitigt hat. Das Konto der Gnade ist das niemals endende Blut Christi, auf das Gott immer zurückgreift, um uns gnädig sein zu können. Und das dürfen wir glauben. Für uns ist die Gnade umsonst, aber für Gott hatte sie einen hohen Preis. Unter Heide stehen wir normalerweise nicht Christen. In der Bibel geht es aber an den Stellen, wo dieser Begriff erwähnt wird, fast immer um Israeliten, Nicht-Israeliten, Entschuldigung, oder Nicht-Juden. Man könnte Heiden auch mit die Völker benennen, die Völker, die Gott, Jahwe, nicht kennen, nicht an ihn glauben, nicht anbeten. Der Begriff heute erweckt vielleicht in uns ein etwas abwertendes Menschenbild. Heiden sind ungläubig oder haben eine primitive Religion, sie sind ungebildet oder kulturlos. Wenn ich diesen Begriff Heide verwende, möchte ich nichts Negatives zum Ausdruck bringen, sondern lediglich die Menschen beschreiben, die an den einzigen wahren dreieinigen Gott nicht glauben. Und als Christ wird eine Person bezeichnet, die glaubt, dass Jesus von Nazareth, der von Gott zur Erlösung aller Menschen gesandte Messias, Christus ist. Er glaubt, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, der Sohn Gottes, eine Person von dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass Gott sich in der Menschwerdung in seinem Sohn Jesus Christus, der in Sünde verstrickten Menschheit zuwandte und mit dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung bewirkte er die Erlösung, indem er dadurch die Schuld und die Sünde von den Menschen beseitigte und bestätigte somit das Kommen des Reich Gottes. Der das für sich persönlich im Glauben angenommen hat, wird als Christ bezeichnet. Die meisten von uns können uns bestimmt gut jetzt einordnen. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Bin ich Heide oder bin ich Christ? Aber ich möchte behaupten, das ist gar nicht so einfach, so klar. Es gibt Verwischungen. So wie der Heide christliche Attribute besitzen kann, gar meint, er sei Christ, so kann der Christ heidnische Eigenschaften haben oder gar kein Christ sein. Vielleicht gibt es sogar in unserem Christdasein heidnische Verhaltensweise. Beziehungsweise, ich bin mir fast sicher. Darum möchte ich heute mit Hilfe unseres Freundes Josef, dem Sohn Jakobs, diese zunächst scheinend einfache Frage ein wenig sezieren, damit wir sie besser verstehen und uns etwas deutlicher beantworten können, hoffe ich. Und ich stelle diese Frage in erster Linie zu mir selbst. Darum möchte ich sie auch ein wenig provokativ äußern. Bin ich Heide oder Christ? Obwohl diese Frage eigentlich ja nicht sinngemäß ist. Richtig formuliert wäre sie: Wie viel Heidnisches ist in meinem Christsein? Denn wir haben ja gehört, Christ ist der, der Jesus als Christus und als seinen persönlichen Herrn und Retter im Glauben anerkennt. Und das habe ich, das weiß ich, das glaube ich, dem Herrn sei Dank. Aber der Herr hat auch oft extreme Bilder verwendet, damit wir Menschen uns besser überprüfen und in dem Herrn wachsen können und keinen Spielraum für Eigeninterpretationen, falsche Toleranz und Ausreden haben. Darum bleibe ich bei dieser Überschrift Heide oder Christ. Schauen wir uns nun unseren heutigen Bibeltext an aus 1. Mose 42, die Verse 25 und 28. Genesis 42, die Verse 25 bis 28. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße, also die von seinen Brüdern, mit Getreide fülle und ihr Geld jeden in seinen Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf dem Weg mitgebe. Und man tat ihnen so. Dann luden sie ihre Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinen Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat uns Gott da angetan? Das ist irgendwie eine merkwürdige Handlungsweise von Josef, weltlich gesehen. Denn vergessen wir nicht, die Brüder und die Anwesenden wissen noch nicht, wer er ist, in welchem Verhältnis er zu diesen 10 Fremden steht. Für alle ist Josef der Regent Ägyptens, der für die Verteilung des Getreides verantwortlich ist, der Finanzminister. Wenn ich einkaufen gehe und mit meinen Produkten, die ich auserwählt habe, an die Kasse komme und der Kassierer sagt, die Summe ist so und so viel Euro und ich bezahle, aber der Kassierer gibt mir nicht das Restgeld zurück, sondern er gibt mir die gesamte Summe, die ich ihm gegeben habe, zurück. Und zusätzlich gibt er mir noch eine Flasche Wasser und ein Paket Schokoriegel als Wegzehrung obendrauf. Ich würde mich vielleicht nicht so erschrecken wie die Brüder, aber bei ihnen ist es etwas anderes. Aber ich würde das Verhalten des Kassierers schon etwas merkwürdig finden. Aber vielleicht können wir trotz alledem doch teilweise verstehen, warum Josef so an seinen Brüdern gehandelt hat. Und daraus eine wichtige Lehre für uns ziehen und die Frage, die zu Beginn gestellt wurde, uns besser beantworten. Josef möchte kein Geld von seinen Brüdern haben. Er liebt sie. Er möchte, dass es ihnen und ihren Familien gut geht, dass sie alles genug und den Überfluss haben. So denken wir doch auch, vor allem wenn es um unsere Lieben geht. Josef hatte die Mittel. Darum schenkte er seinen Brüdern das Getreide und zusätzlich Wegbezehrung für sie und ihr Vieh. Und wenn Josef, der Regent Ägyptens, der Stellvertreter des Königs, ein guter und vorbildlicher Mann Gottes, schon keine Bezahlung von seinen Brüdern annahm, die nichts hatten, er konnte von ihnen nichts erwarten und sie haben ihn die ganze Zeit schlecht behandelt, meint ihr dann, dass Jesus, der König der Könige, von seinen Kindern eine Bezahlung annehmen möchte? Denn Josef ist ja ein Typus, ein Vorbild für Jesus. Ich denke nicht, denn Jesus verkauft nicht, er verschenkt. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, das Geschenk annahmen, denen gab er, Gott Vater, das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wissen wir das? Glauben wir das, dass die Gnade Gottes nicht zu kaufen ist? Ich denke schon. Ich meine ja, natürlich wissen wir, dass wir aus Gnade gerettet werden, nicht aus guten Werken, nicht durch unseren eigenen Verdienst. Durch Gnade seid ihr gerettet, wie es in Epheser 2, Vers 5 steht. Ja, das wissen wir. Aber was ist eigentlich Wissen? Wissen ist erstens, ich habe es für mich verstanden. Zweitens, ich kann es umsetzen. Und drittens, ich kann es anderen weitergeben. Aber warum versuchen wir dann, uns die Gnade Gottes noch so oft verdienen zu wollen, zu kaufen, bezahlen? Zum Beispiel mit treuem Gottesdienstbesuch, mit Teilnahme am Abendmahl, mit treuer Anwesenheit am Gemeindegebet und in den Hauskreisen, mit Spenden und Evangelisation. Ich will bezahlen mit gewissenhaften Pflichterfüllung und einem soliden Lebenswandel. Und wenn man das alles vor Gott hingeblättert hat, dann meint man, ein Anrecht auf Gottes Gnade zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie gesagt, ich spreche in erster Linie zu mir selbst. Und es kann sein, dass diese Predigt einzig und allein mir gilt. Aber kommen uns manchmal nicht so Gedanken auf? Ich habe doch alle meine religiösen Verpflichtungen treu erfüllt. Aber was sind das für zwei Wörter in Verbindung in meinem letzten Satz, die einen merkwürdigen Beigeschmack haben? Religiöse Verpflichtungen. Wir sind nicht religiös. Wir praktizieren keine Religion. Kritisieren wir nicht manchmal sogar die Religionen, weil sie von Menschen gemacht sind? Aber tendiert unser Christsein nicht manchmal auch zur Religiosität, wenn wir meinen, uns die Gnade Gottes verdienen zu können, zu müssen? Ein Anrecht auf die Gnade zu haben, wenn wir treu unsere Verpflichtungen als Christen erfüllen? Aber wie wenig kennen jene noch den König Jesus, die so denken? Ernst Modersohn schreibt, man kann das Wesen des Landläufigen, das ist das verbreitete allgemeine Christentums, das aber nicht das biblische, nicht das entschiedene Christentum ist, mit einem einzigen Wort bezeichnen, und das hat nur eine Silbe, und die lautet gib. Ich muss geben, dann wird Gott auch geben müssen. Ich bezahle mit Gottesdienstbesuch, mit Predigtdienst oder einem anderen Dienst. Dann wird Gott mich segnen, mir Gnade schenken, mir Probleme vom Hals halten. Ich bezahle Schutzgeld an Gott, wenn ich so denke, wenn ich so handle. Meint ihr, das ist die richtige Basis für unsere Beziehung mit Gott? Unsere richtige Motivation, oder ist es eine heidnische Denkweise? Damit kein Missverständnis entsteht, ich sage nicht, dass dieser Lebenswandel, wie zum Beispiel Gottesdienstbesuch, Abendmahl, Fasten, dass das falsch oder unnötig ist. Auf keinen Fall, im Gegenteil. Sie sind absolut von Gott gewollt und gefallen Gott. Es ist der Beweis für die Echtheit einer Bekehrung. Daran zeigt es sich, dass jemand wirklich eine Entscheidung für Jesus Christus gemacht hat. Daran erkennt man einen Christen. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten, also sie blieben beständig, treu, konsequent in der Lehre der Apostel. Das bedeutet, das sind die inspirierten, vom Heiligen Geist inspirierten Lehren der Apostel, die zunächst mündlich überliefert wurden und dann im Neuen Testament festgehalten sind. Aber wir wissen, wir sollen auch das ganze Wort Gottes halten, auch das Alte Testament, wie Guido eben auch erwähnt hat. Also die Jünger studierten das Wort und lebten danach. Weiter steht, sie verharrten in der Gemeinschaft. Ein weiterer Beweis für einen Christen, das Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern. Und in Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht ganz deutlich, da werden wir nochmal ermahnt. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, das ist eine Kritik, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und wisst ihr, liebe Geschwister und liebe Besucher, der Tag des Herrn ist nahe. Jesus kommt bald wieder. Und weiter in der Apostelgeschichte steht, sie verharrten im Brechen des Brotes, das Abendmahl. Es ist eine Säule des christlichen Lebens. Und in den Gebeten. Ohne die machen wir gar nichts. Aber es kommt nicht darauf an, dass wir so leben. Der Ungläubige kann auch so leben, diese Werke tun, diesen Lebenswandel haben. Es kommt vor allem darauf an, wie, mit welcher Einstellung wir leben und geben. Dem Herrn ist das Geben wichtig, aber wie? Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott, steht in 2. Korinther 9, Vers 10. Unsere Motivation, unsere Einstellung sollte immer und einzig und allein die Liebe, die Dankbarkeit und die Hingabe zu Jesus Christus sein. Freude. Er ist unsere Basis, für die wir alles aus Liebe und Dankbarkeit tun sollten. Weil er uns liebt und alles für uns vollbracht hat. Aus Freude. Wenn wir etwas gerne tun, ja, im Alltag, dann gelingt es ja uns immer besser. Wir werden nicht so müde, wir sind produktiver und es kommt an, bei Menschen und bei Gott. Denn der Herr sieht mein fröhliches Herz dabei. Es ist nicht das mosaische Gesetz oder das Beispiel der Patriarchen, der Aposteln oder andere gute Vorbilder. Unser Beispiel ist das Selbstopfer Christi am Kreuz. Er hat alles gegeben aus Liebe zu uns Sündern, seinen Feinden, die ihn ans Kreuz brachten, von denen er nichts Gutes erwarten konnte. Unsere Motivation sollte das innerliche Bewegtsein dafür sein. Nicht die Pflicht, nicht der Zwang, nicht eine festgelegte Regel von Menschen oder von Gott etwas zu erwarten, gut dazustehen oder um die Gnade Gottes zu verdienen, von ihm etwas zu bekommen oder ihm etwas zurückzugeben. Wenn das unsere Anschauung ist, dass wir denken, man muss Gott geben, damit Gott sich dann auch gnädig erweist, wisst ihr, wie Jesus uns antworten würde? Tu nicht auch so die Heiden? Ich kenne mich in diesem Gebiet nicht so gut aus, aber ich denke, es verläuft etwa so ab, zum Beispiel in den Naturvölkern. Sie bringen ihrem Gott ein Opfer, ein tierisches oder ein materialistisches Opfer, begleitet mit einem Ritual aus Tänzen, Gesängen, mit prächtigen Körperschmuck und Bemalung, wo sie in eine Trance geraten und bitten somit ihren Gott, ihre Wünsche zu erfüllen. Für Regen, für eine gute Ernte, für eine gute Jagd, für Gesundheit, für den richtigen Ehepartner, für Fruchtbarkeit. Wir haben nun dir dieses Opfer dargebracht, was dir gefällt, und erwarten wir aber auch, dass du es dankend annimmst und unsere Bitte erfüllst. Und wenn ihr Gott es nicht erfüllt, wiederholen sie das Ritual, vergrößern das Opfer oder weichen auf einen anderen ihrer Götter aus. Und wie macht es ein Christ? Vielleicht spricht er es nicht so direkt aus und praktiziert nicht so ein pompöses religiöses Ritual. Obwohl ich einige Konfessionen betrachte, die sich Christen nennen, da ist das auch der Fall. Aber zeigen wir nicht mit den Fingern auf andere, sondern prüfen wir uns selbst und sind ehrlich. Denken wir nicht manchmal auch so? Und dann sind meine religiösen Pflichten mein Opfer mit dem Ritual, das ich treu erfülle, um Gott zu gefallen, aber vielleicht mit der Erwartung, etwas von seiner Gnade und seinem Segen zu erhalten. Das ist doch nichts anderes als das dargebrachte Opfer mit der dazugehörigen Zeremonie des Heiden, um seinen Gott zu beschwichtigen, zu gefallen, zu bitten, mit der Erwartung, dass sein Wunsch erfüllt wird. Und wie reagiert der treue Christ, wenn doch Probleme in seinem Leben aufkommen? Gott nicht so gibt, wie er erbeten hat und für er, dass er sein in Anführungsstrichen Opfer dargebracht hat? Haben wir nicht alle schon mal zu Gott solche Sätze ausgesprochen wie: Womit habe ich das verdient, Gott? Warum lässt du das zu, Gott? Ist dann ein großer Unterschied zwischen dem Heiden und dem Christen? Der Heide weiß es nicht besser, aber der Christ könnte, sollte, müsste es doch eigentlich besser wissen. Sein wiedergeborenes Dasein besteht nicht darin, dass er geben muss, um nehmen zu dürfen, sondern dass wir einfach nur nehmen vom Reichtum Gottes. Schon gar nicht sollte unser Geben ein Versuch sein, Gott zu gefallen und die Erwartung beinhalten, dass wir dafür etwas von ihm bekommen. Unser Geben und Leben sollte immer von der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus angetrieben sein, der uns bereits alles schon gegeben hat und noch obendrauf geben möchte. Eine solche Liebe, von der Jesus in Lukas 6 spricht, die göttliche Liebe. Eine übernatürliche Liebe, die nur diejenigen kennen und geben können, die den Heiligen Geist besitzen. Nicht das menschliche Gefühl mit dem gleichen Namen, denn ein Mörder kann seine Kinder auch lieben. Diese Liebe ist zum größten Teil eine Sache des Gefühls. Die göttliche Liebe ist eher eine Sache des Willens. Denn jeder kann die lieben, die ihm freundlich begegnen. Doch braucht man übernatürliche Kräfte, um seine Feinde zu lieben. Und das ist die Liebe, die Jesus meint, seine Liebe, so wie er uns geliebt hat und liebt. Und so sollten wir auch lieben, leben und geben. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen und haltet immer wieder die andere Backe hin. Das ist heftig. Das ist göttliche Liebe. Die sollte unser Antrieb sein, ohne etwas zu erhoffen oder zu erwarten. Denn was für ein Dank hätten wir dafür? Tun das nicht auch die Heiden? Also wenn man das Wesen falschen Christentums, wie Ernst Modersohn schreibt, mit dem Wort gib zusammenfassen kann, dann kann man das Wesen wahren, wirklichen, biblischen Christentums zusammenfassen in dem Wort nimm. Aber wenn wir Christen uns damit oft noch so schwer tun, einfach nur zu nehmen, die wir ja Christen geworden sind, weil wir Jesus, den Christus, das Geschenk Gottes, als unseren Herrn und Retter im Glauben aus Gnade annehmen durften. Alles ist ein Geschenk. Die Gnade ist ein Geschenk und der Glaube ist ein Geschenk. Nicht wir haben das bewirkt. Gott war uns zuerst gnädig und das durften wir glauben. Das haben wir angenommen. Ansonsten könnten wir uns ja rühmen, Christen geworden zu sein. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet. König und Priester, gut gemacht, Giovanni. Nein, ich bin nichts, ich bin weniger als nichts, wäre Jesus nicht so gnädig zu mir. Und wieso sind wir dann manchmal so hart und ungeduldig zu Heiden, die sich noch so schwer tun, die Gnade Gottes einfach nur anzunehmen? Wir meinen es bestimmt gut, aber auch hier sollten wir die Gnade Gottes walten lassen und ein Vorbild sein und uns von seiner Gnade leiten lassen. Und in der Gnade bleiben und in ihr wachsen, denn die Gnade findet dort Raum zu wirken, wo man nicht mehr auf eigene Hilfe vertraut. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Der Christ soll seine Hoffnung ganz allein auf seine Gnade setzen. Sie ist die einzige Macht, die wirksam helfen kann. Darum sagt der Herr auch in Matthäus 18 in den Versen 3 und 4, wahrlich, ich sage euch, und wenn der Herr so anfängt, dann müssen wir wirklich hellhörig werden und es uns zu Herzen nehmen. Wenn ihr nicht umkehrtet und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Um ein echter Gläubiger zu sein, muss er den Gedanken an persönliche Größe ablegen und die niedrige Stellung eines Kindes einnehmen. Und das beginnt, wenn er seine Sündhaftigkeit erkennt und einsieht, dass er von sich aus vor Gott kein Verdienst hat und Jesus Christus als seine einzige Hoffnung annimmt. Wohnende Geist Gottes könnte uns diese nötige Kraft für echte Demut und Dankbarkeit und Liebe geben. Aber wir nutzen den Heiligen Geist noch nicht so, wie wir sollten. Denn wir versuchen noch zu viel, etwas von uns heraus zu bewirken. Aber das können wir nicht. Wir können nichts aus uns heraus schaffen. Denn es ist so schwer, sich zu demütigen und die göttliche Liebe zu praktizieren. Unter Geschwistern geht es vielleicht noch, aber im Alltag, in der Schule, in der Arbeitswelt, das ist nicht einfach. Denn wir sind von den Mustern dieser Welt noch zu sehr geprägt, aber wir möchten sie auch nicht wirklich aufgeben, weil wir uns so sicherer fühlen, nicht verschlungen zu werden von den Menschen und dem System, ausgenutzt zu werden, als schwach oder als Feigling dazustehen. Denn der Stolz, unsere Erwartungen, die Eitelkeit, der Egoismus, Das von sich eingenommen, die Anerkennung von Menschen und das Statusdenken dieser Welt sind noch zu präsent in uns. Aber da steht die wirkliche Größe zu erlangen im Weg. Das ist die göttliche Größe in seinem Reich. Und die steht im genauen Gegensatz zur weltlichen Größe. Und das macht es uns so schwer, es in unserem Leben umzusetzen. Denn in dieser Welt hören wir, ach, das ist Quatsch, so kommst du nicht weiter. Wenn du demütig bist, wenn du ehrlich bist. Aber der Herr hat diese Welt überwunden. Und das können wir auch, denn der Heilige Geist gibt uns die nötige Kraft, uns zu demütigen und wie die Kinder zu werden. Oder vertrauen und glauben wir Gott nicht, dass er uns liebt und gibt, was wir benötigen. Und dass wir einfach nur von ihm nehmen müssen, wie ein Kind. Wenn ich unsere Schwester Martina und ihre Familie in der Nähe Frankfurt besuche, die haben 6 Kinder, jetzt sind 2 bereits aus dem Haus, da bringe ich immer ihnen eine Kleinigkeit mit. Sie haben zwar gesagt, sie haben mich lieb, wenn ich ihnen auch nichts mitbringe, aber ich glaube, sie haben mich lieber, wenn ich ihnen was mitbringe. Aber ich weiß, ich muss mir ihre Liebe nicht kaufen. Unsere Liebe gründet nicht auf mein Geben. Wir lieben uns. Aber die meisten erhalten doch gerne Geschenke oder verschenken gerne und vor allem, wenn es Kinder sind. Wenn wir sehen, wie ihre Kinderaugen groß werden vor Spannung und Neugier und vor Freude. Und wenn sie dann das Geschenk erhalten und vor Freude schreien und rumzappeln und sich dann direkt mit dem Geschenk beschäftigen, mit lachenden, glänzenden Gesichtern und Spaß haben. Ein schönerer Dank gibt es nicht. Die Eltern sagen dann oft, ja, was sagt man dann? Ja, danke. Ja, danke sollte man. Und vor allem Gott, der uns alles gibt. Aber der Dank sollte vom Herzen kommen. Ehrlich, wahre und aufrichtige Dankbarkeit aus Liebe. Und kein erzwungenes, ausgesprochenes Wort oder Tat. Kinder sollten uns wirklich ein Vorbild sein. Sie sind ehrlich, sie sind aufrichtig. Ohne Falschheit und Heuchelei. Sie sind nicht gekünstelt und erzwungen, wie wir Erwachsenen und Heranwachsenden noch allzu oft. Wir sind zu sehr vom Kopf, von Gewohnheiten und von Mustern gelenkt. Ach, wie schön, danke, komm, setz dich, trink, ess was. Ah ja, du hast 2 Wochen Geburtstag, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Ja? Wir müssen immer wieder geben, zurückgeben. Wir müssen gefallen und können uns gar nicht auf diesen Augenblick in Ruhe freuen. Wieso können wir nicht einfach nur nehmen wie ein Kind? Und das sollte auch auf unser geistliches Leben abgeleitet werden. Gott möchte uns einfach nur geben. Es gibt nichts Einfaches. Gott kann es uns nicht mehr einfacher machen, ohne unseren eigenen Willen zu übergehen. Wären wir doch nur bereit, mindestens nur den 10. von Gott anzunehmen, wie reich wären wir da gesegnet. Er ist unser Vater und wir seine Kinder. Und wenn wir seinen Sohn Jesus im Glauben aus Gnade angenommen haben, das Gewand Christi angezogen haben, dann sieht Gott Vater, wenn er auf uns schaut, seinen Sohn Jesus Christus. Wir brauchen uns nicht zu verkrampfen, um ihm zu gefallen, um uns seine Liebe zu verdienen. Er liebt uns schon. Mit seiner unermesslichen göttlichen Liebe, wir gefallen ihm schon. Bereits als wir noch seine Feinde waren, hat er uns geliebt und versucht, uns zu sich zu ziehen, damit wir nicht für ewig von ihm getrennt sind. Wir müssen uns nicht mit Bemühungen abquälen und fast resignieren vor Erschöpfung und Selbstzweifel, weil wir meinen, wir haben nicht und wir können nicht genug für Gott tun, um ihm zu gefallen, um uns seine Gnade und Liebe zu verdienen. Und ihm zurückzugeben für alles, was er für uns getan hat und tut. Und wisst ihr, das ist richtig, das können wir auch nicht. Denn es ist umsonst. Gott verkauft nicht. Sonst würde er selbst seinen Tempel zu einer Räuberhöhle machen. Nein, Gott verschenkt. Und er möchte, dass wir von ihm einfach nur nehmen. Dann können wir auch viel mehr geben, ohne Anstrengung. Denn dann kommt es nicht von uns, unsere Begrenztheit, sondern dann kommt es von ihm. Die erste Seligpreisung in der Bergpredigt wird über die Armen im Geist ausgesprochen. Es sind diejenigen, die ihre eigene Hilflosigkeit anerkennen und sich einzig und allein auf Gottes Allmacht und Reichtum verlassen. Sie sind sich ihrer geistigen Bedürftigkeit, Armut bewusst und wissen, glauben, vertrauen, dass der Herr ihren Mangel ausfüllt. Diesen Menschen gehört das Reich der Himmel, wo Hochmut keinen Platz hat. Tun wir uns zu schwer zu nehmen, vielleicht weil es demütigend ist? Aber wenn Gott, der allmächtige Schöpfer, wie wir eben gesungen haben, sich so herabgelassen hat, gedemütigt hat, indem er Mensch wurde in seine Schöpfung, zu seinen Geschöpfen, die ihn aber nicht erkannten, im Gegenteil, sich über ihn lustig machen, ihn beschimpfen, ihn bespucken, ihn schlagen, ihn foltern und ihn ans Kreuz nageln, heute noch, und er lässt alles über sich ergehen, damit er uns alles geben kann, weil er uns liebt. Und wir wollen uns nicht demütigen, weil wir uns nichts geben lassen wollen, nichts von ihm nehmen wollen. Wir Menschen sind schon ein wenig komisch. Obwohl wir doch gehört haben und wir wissen doch schon, wir sollen uns demütigen und wie die Kinder werden und uns einfach nur beschenken lassen. Wahrlich, ich sage euch. Aber wir wollen es uns selbst verdienen. Wir wollen es bezahlen und kaufen, damit ich niemandem etwas schuldig bin, damit ich mich selbst rühmen kann. Und was steht dem einfachen Nehmen im Wege? Das Gegenteil von Demut, der Hochmut. Aber Hochmut hat keinen Platz im Reich Gottes. Jesus sagt, der Hochmut verunreinigt den Menschen. Und wenn wir doch Christen, Kinder Gottes geworden sind, nur weil wir die Gnade als Geschenk aus Gottes Hand einfach nur angenommen haben, dann lasst uns doch bitte nicht mehr zurück zu unseren heidnischen Denkweisen kehren und verkrampft versuchen, Gott zu gefallen und seine Liebe und seine Gnade kaufen und verdienen zu wollen. Was sollen wir armseligen Menschen dem König der Könige geben? Es gehört doch sowieso alles ihm. Wir müssen nur schauen, wie wir mit den Gaben umgehen. Denken wir nicht mehr so, wenn wir so denken. Lasst uns nehmen, denn der Herr gibt, was wir brauchen und noch besser und noch mehr. Und auch wenn die Gnadengabe so ausfällt wie bei Paulus, in 2. Korinther 12 in den Versen 8 und 9, ja, der Paulus hatte eine Krankheit und dann, er hat den Herrn dreimal gebeten, ihm diese Krankheit wegzunehmen. Und Gott antwortet, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das Gebet des Paulus wurde erhört, aber nicht, wie er gerne wollte. Gott sagte, ich werde dir die Krankheit nicht nehmen, sondern ich werde dir etwas Besseres geben, nämlich die Gnade, diesen Dorn, diese Krankheit zu ertragen. Denke daran, auch wenn ich dir nicht gegeben habe, worum du mich gebeten hast, so habe ich dir stattdessen das gegeben, was du mehr benötigst. Du möchtest doch, dass meine Kraft und Vollmacht deine Predigt begleitet. Und um das zu ermöglichen, ist das nur, dass du in Schwachheit gehalten wirst. Und so antwortet Gott auch heute noch oft. Besser als die Wegnahme von Problemen ist die Gemeinschaft mit Jesus. Akzeptieren wir diese Antwort schon auf unsere Frage, womit habe ich das verdient? Warum lässt du das zu, Gott? Können wir diese Art von Gnade auch schon dankend annehmen und antworten wie Paulus? Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, also quasi meiner Krankheit, meinen Schmerzen, meinen Problemen, meinem niedrigen Stand mich rühmen. Damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wir sind auf die Kraft Christi am stärksten angewiesen, wenn wir uns unserer eigenen Schwachheit, Armut und Nichtigkeit bewusst sind. Und wenn wir so in vollständiger Abhängigkeit auf Gottes Gnade geworfen sind, dann haben wir wirklich mit Gott eine Vater-Kind-Beziehung, eine aufrichtige Beziehung. Und das befreit. Und nicht teilweise eine geschäftliche, kalte Beziehung. Dann wird er uns alles geben, was wir brauchen und damit wir auch alles geben können. aus Liebe und Dankbarkeit zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Das ist hier ein großes Projekt. Aus unserer Kraft schaffen wir das nicht. Aber Jesus. Es sind nur Steine, es ist Beton, es ist Zement. Aber es kommt auf unsere Liebe an. Mein Schritt, in die Mission zu gehen, ist nichts, wenn sie nicht aus Liebe zu unserem Herrn geschieht. Denn sein Selbstopfer sollte unser Vorbild sein. Er hat alles gegeben. Alles. Er hat nichts für sich vorenthalten. Und nicht aus Zwang, weil wir meinen, wir müssen. Nicht um zu bezahlen, zu gefallen oder um zu erhalten, aus Liebe und Dankbarkeit. Darum lasst uns nehmen wie ein Kind, denn Gott, unser Vater, will uns geben, was wir brauchen, in Hülle und Fülle, Gnade um Gnade, denn er liebt uns sehr. Und auch wenn die Gnadengabe manchmal so ausfällt wie bei Paulus. Josef gab seinen Brüdern das Getreide, das Geld und Wegzehrung obendrauf. Er konnte von ihnen nichts erwarten, er wollte aber auch nichts von ihnen. Und sie haben ihn immer sehr schlecht behandelt, aber er liebte sie trotzdem. Und wenn Josef schon so gibt, wie viel mehr wird Jesus uns geben? Und er hat uns ja schon so viel gegeben. Darum bitte, lasst uns eins heute mitnehmen. Wir müssen Jesus, unserem König, nichts geben. Denn wir bekommen von ihm geschenkt, was wir für Leib und Seele brauchen und seine Gnade obendrauf. Wir müssen nur nehmen. Glaube ich das oder erschrecke ich auch wie die Brüder Josef und frage mich, warum hat Gott mir das angetan? Bin ich Christ oder Heide?